Sie wissen ja, dass Kulturpessimismus jetzt nicht so ganz meine Stärke ist und dass ich sicherlich nicht dazu neige zu sagen, ach, früher war alles besser, als wir noch zu Hause Weihnachten keine Smartphones hatten und die Kinder nicht sofort nach dem Essen zurück auf ihr Bett wollten, um weiter auf TikTok zu daddeln. Liegt mir nicht. Es liegt mir auch nicht darüber zu reden, dass mit der Familienpolitik früher alles einfacher war, heute alles schwierig ist. Aber erlauben Sie die Bemerkung, dass sich doch in sehr kurzer Zeit extrem viel fundamental geändert hat. Das erste Studium, was ich gemacht habe, 1993, war Jura. Und da kam selbstverständlich im zweiten Semester öffentliches Recht die Grundrechte. Und es war überhaupt keine Frage, 93, 94, dass eine Ehe die Verbindung von einem Mann und einer Frau ist, und zwar in exklusiver, lebenslänglicher Zuordnung. Und dass eheliche Kinder ganz klar die sind, die die beiden biologisch gezeugt haben, und außereheliche gab es vielleicht auch, das wurde dann im Familienrecht im siebten Semester oder so thematisiert. Aber es war völlig klar, auch in der Rechtsprechung unserer Bundesrepublik, was eine Familie ist, was eine Ehe ist. Und das hat sich jetzt in sehr kurzer Zeit sehr stark geändert. Wenn ich also jetzt von Familie spreche, von heiliger Familie, von Nazareth, muss Ihnen im Kopf sein, dass wir in einer ja, quasi erdrutschartigen Veränderung leben, wo Sie selbst sagen müssen, wo Sie sich befinden, wo Sie stehen und wie Sie mit den Texten der Bibel umgehen können. Genauso die Frage der heiligen Familie als Kleinfamilie. Wenn Sie in der Nachkriegsgesellschaft aufgewachsen sind, vielleicht nach den Babyboomern, dann finden Sie es normal, dass es eine Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind gibt. Das ist überhaupt nicht normal. Ein Großteil der Jahrhunderte hier in diesem Land gab es keine idyllische Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind, sondern es gab große Wirtschaftseinheiten. Da haben immer 20, 30, 40 Personen zusammengelebt. Da waren natürlich die Großeltern dabei, die unverheirateten, kinderlosen Tanten und Onkels, Nichten und Neffen und auch Mägde und Knechte. So eine Einheit war groß und die Kinder wurden auch wirklich nicht von der Mutter und dem Vater erzogen, vom Vater sowieso nicht. Und meistens auch nicht von der Mutter, weil die anderes zu tun hatte. Also unser Familienbild, idyllisch, Kleinfamilie, auch das können Sie gerne mal hinterfragen, ob das jetzt so die Basis ist, auf der man die Bibel lesen kann. Wenn Sie in der Bibel Dinge lesen, die mit Familie zu tun haben, nannte das Luther Haustafeln. Haustafel, weil man das quasi am Eingang einer Wohnung, eines Hauses hinhängen kann, an die Wand. Das sind die Regeln, wie unsere Familie funktioniert. Und wenn man das dann liest, kann man sagen, alles massiv überholt, wir leben jetzt nicht mehr im Patriarchat, antike Gesellschaftsordnung, 2000 Jahre alt, vergiss es, tritt es gleich in die Tonne. Ich hoffe, dass ich in Ihnen, die Sie heute weder auf Skiurlaub sind, noch die Erschöpfung der letzten Tage zu Hause auf der Couch auskurieren, ein paar Worte darüber sagen kann, wie man mit der Heiligen Schrift umgehen kann als Weisheitsliteratur. Ich kann sagen, es ist zeitbedingt, okay. Ich kann auch sagen, nee, ist ja Wort Gottes, überzeitlich, vielleicht ewig, das auch in meine Zeit jetzt reinsprechen kann. Was ist denn eigentlich der Benefit von einer Haustafel? Was ist denn der Benefit davon, dass beispielsweise die erste Lesung Jesus Sirach versucht, das vierte Gebot auszudeuten? Du sollst Vater und Mutter ehren. Es differenziert schon mal Jesus Sirach nach, okay, unterscheide mal zwischen Vater und Mutter achten und sie ehren. Es gibt ja diesen schönen rabbinischen Witz, das Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, da steht nichts geschrieben, dass du ihnen gehorchen sollst. Also Ausdeutung des vierten Gebotes. Ich hoffe, alle Kinder haben jetzt nicht zugehört, als ich das gesagt habe. ich habe gute Chancen, dass sie nicht zugehört haben. Wunderbar. Und genauso ist die zweite Lesung aus dem Kolosserbrief eine Interpretation, eine Ausdeutung dessen, was das vierte Gebot sein kann. Sind Sie bereit, ein bisschen hinzuhören? Weil das, was ich mit Ihnen jetzt vorhabe, ist anspruchsvoll. Warum? Der erste Schritt ist total einfach. Den können Sie locker mitgehen, damit eine Familie funktioniert, egal in welcher Größenordnung, braucht es das Band der gegenseitigen Liebe. Oder? Ohne, sagen wir mal, Sympathie, Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung funktionieren weder Weihnachtsfeiertage noch das Zusammenleben über Jahrzehnte. Geht einfach nicht. Ich brauche gegenseitige Liebe. Schwierigkeit bei dem Begriff Liebe liegt darin, dass er kein Begriff mehr ist. Wenn ich Sie, wie Sie hier sitzen, auffordern würde, eine kurze Definition ehelicher oder familiärer Liebe zu schreiben, würden wir äußerst verschiedene Fassungen bekommen. Deswegen gebe ich Ihnen mal eine kleine Interpretation von meiner Seite. Ich glaube, bin davon überzeugt, dass in einem Familienverband sich Liebe darin zeigt, dass ich meine Bedürfnisse hinten anstellen kann. Natürlich nicht immer und dauerhaft, das wäre auch ungesund, aber ich brauche den Blick auf den anderen, was braucht der, was ist gut für ihn und kann ich mich mal dahinter zurückstellen. Ich brauche eine Bereitschaft, die Bedürfnisse des anderen über meine zu stellen, auch die Not des anderen über meine. Sehr einfach können das Mütter bezeugen, oder? Wenn du Kinder hast, dann geht es plötzlich gar nicht mehr um dich. Und da kannst du deinem zahnenden Kind auch nicht sagen, Schätzchen, schrei du mal weiter, ich brauche mal einen Schönheitsschlaf, ansonsten kann ich morgen wieder nicht zur Beauty gehen. Oder du kannst nicht sagen, mein Kind hat Fieber, aber ich muss jetzt leider zu Wellness, geht nicht. Oder meine Karriere ruft. Du gewöhnst dich daran, wenn Kinder da sind, ich bin nicht mehr so wichtig. Es gibt Leute, die sagen, man kann auch Kinderlose von Kinderhabern dadurch unterscheiden, dass Menschen mit Kindern eine höhere Flexibilität haben und eine größere Fähigkeit und auch Bereitschaft, einfach selbst zurückzutreten. Das Band der Liebe, Paulus nennt es sogar das Band der Vollkommenheit, braucht diese Fähigkeit, zurückzutreten. Und Männer haben damit scheinbar ein größeres Problem, weil Paulus schimpft mit den Männern und sagt, Leute, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter. Männer neigen offensichtlich nach dem Bild von Paulus dazu, sich in Ehen zu distanzieren, sich in sich selbst zu verschließen und bitter zu werden. Ich erinnere an den Oberarzt für Chirurgie, der leider immer am 24.12. die Nachtschicht machen muss, weil ja sonst keiner da ist. Ja, solche Situationen gibt es. Nur der zweite Schritt, der wird mir jetzt eventuell faule Eier und Tomaten einbringen. Das hat der Helmut vorhin so ganz locker gelesen. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Das geht ja gar nicht. Was denkt sich denn der Paulus da dabei? Patriarchaler Mist, völlig unbrauchbar. Wenn Sie der Gedankenfolge bisher mitgehen konnten, dann haben wir doch gesagt, Liebe bedeutet, dass ich meine Bedürfnisse immer wieder mal hinten anstellen lassen muss. Diese Fähigkeit brauche ich. Und vielleicht war die Wahrnehmung von Paulus, da kann man ja auch drüber streiten, dass es halt Menschen gibt, denen das schwerfällt. Denen das wahnsinnig schwerfällt, mal zurückzutreten und zu sagen, okay, jetzt geht es um dich oder okay, du musst eine Entscheidung treffen, ich akzeptiere das. Ich habe eine wunderbare Interpretation dazu gekriegt. Ich war vor 2 Tagen mit meiner Mutter bei unserer Familie in Bamberg und da gab es das Barbara-Zweig-Drama. Kennen Sie das Drama des Barbara-Zweigs? Das besteht nämlich darin, wenn die Familie, die einen Zweig schneiden will, einen eigenen Kirschbaum besitzt und die Liebe zum Kirschbaum und die Liebe zum Barbara-Zweig unterschiedlich verteilt ist. Weil der eine möchte nämlich den Baum unbedingt so schützen, wie er ist, und den schönsten Zweig zwingend am Baum lassen, während der andere möchte den schönsten Zweig zwingend schneiden. Und es kann dann ziemlich lange dauern, dieser Aufenthalt unter dem Kirschbaum im kalten Dezemberwetter. Welchen Zweig schneiden wir denn? Schatz, den? Nein, den nicht. Den vielleicht? Nein, den nicht. Aber irgendwann muss eine Entscheidung gefällt werden. Und irgendwann muss einer die Baumschere in die Hand nehmen und den Zweig abzwicken. Sehen Sie das Bild? Einer ordne sich dem anderen unter, mal unter dieser Perspektive. Es muss am Ende nicht nur ein Kompromiss gefunden werden, sondern eine Entscheidung, die halt am Ende einer fällt, indem er zudrückt mit der Baumschere. Und das meint er. Das meint Paulus. Stellen Sie sich mal vor, die Situation aus dem Evangelium. Josef wacht nachts auf, er hat geträumt, der Engel sagt, jetzt musst du sofort losgehen nach Ägypten, schnapp dir dein Smartphone, vergiss deine Kreditkarte nicht, fahr sofort los, jetzt in dieser Stunde. Und er weckt Maria und sagt, Maria, mir ist gerade ein Engel im Traum erschienen, wir müssen sofort flüchten nach Ägypten. Und Maria sagt, vergiss es. Mein Bett ist gerade so schön warm, es ist so super schön hier. Und weißt du eigentlich, Josef, du kannst ja träumen von Engeln, aber mir erscheinen Engel wirklich. Und wenn Gott was von uns will, dann wird mir schon ein Engel erscheinen. Lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Könnte auch passieren, oder? Einer ordnet sich den anderen unter. Liebe, ich stehe zurück, ich vertraue dem anderen, ich akzeptiere auch, wie Entscheidungen gefällt werden in einer Familie. Es gibt viele Knackpunkte, warum familiäres Leben gelingen kann oder scheitern kann. Ertragt einander, vergebt einander, ganz wichtig, führt keine schwarzen Listen, lasst Sachen einfach mal bleiben und vergesst es. Habt, auch interessant, inniges Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Ist es Ihnen gelungen, die letzten Tage mild und geduldig zu bleiben? Oder habt ihr euch ein bisschen angeschrien zu Hause? Darf ja alles passieren. Die Verheißungen sind großartig. Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Singt Jubellieder in Dankbarkeit. Falls es euch nicht gelungen sein sollte, zu Hause in der Familie Jubellieder zu singen, wir haben in diesem Gottesdienst noch ein bisschen Gelegenheit dazu. Jubelt in aller Verbundenheit. Amen.